Kolosser Kapitel 3. Und da möchte ich hier nochmals die Verse 15 bis 17 lesen. Nur zwei Verse. Hier heißt es: Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Seid auch dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet Gott lieblich in euren Herzen, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus, und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Alles in dem Namen des Herrn Jesus tun. Alles in dem Namen des Herrn Jesus tun. Und gerade die Verse 15 und 16 waren die Grundlage der letzten Predigt. Da hatten wir uns eingehend damit beschäftigt. Es ging darum, den Frieden Christi im Herzen und auch in der Gemeinde herrschen zu lassen. Immer wieder ein wichtiges Prüfkriterium: Ist Frieden da in meinem Herzen, aber auch unter den Geschwistern? Oder stößt man sich gegenseitig? Lehnt man sich ab? Nimmt man sich nicht an? Und es ging auch um Dankbarkeit. Und es ging darum, dass das Wort Gottes reichlich unter den Gläubigen wohnen soll, sodass sich die Gläubigen und auch wir einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern lehren, ermutigen und ermahnen können. Weil das ist ja nicht nur die Aufgabe eines Hirten oder eines Pastors, sondern das ist auch deine und meine und deine Aufgabe, ja. Doch nicht nur das, es ging auch darum, dem Herrn lieblich im Herzen zu singen. Denn unserem himmlischen Vater, dem geht es ja nicht nur darum, dem Herrn Lieblingslieder im Gottesdienst oder jetzt nur durch unsere Lippen zu singen, sondern dieser Gottesdienst soll in deinem und meinem Herzen fortgeführt werden. Ist uns oft gar nicht so bewusst, dass wir den Gottesdienst jeden Tag halten sollen. Singet und spielet dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wann soll ich das tun? Jeden Tag und jederzeit. Da stellt sich schon die Frage: Was läuft alles in unserem Herzen? Was läuft alles zu Gottes Ehre und was nicht? Hatte es in der letzten Predigt gesagt, wenn wir uns viel von anderen Dingen beeinflussen lassen, vor allen Dingen laufen ja heute überall Radios und Internet und Fernsehen und was weiß ich alles, da läuft wenig im Herzen an lieblichen Liedern ab. Da laufen ganz andere Dinge ab. Aber wenn wir Gott lieblich in unserem Herzen singen, so sind wir auf Gott ausgerichtet. Und auch wissen wir, dass da Gottes Macht sehr präsent sein kann. Wir wollen da nicht irgendwie ins Schwärmerische geraten, aber wo man Gott Loblieder singt, da ist man auf ihn ausgerichtet und da kann Gott wirken. Wo man auch ihn von Herzen anbetet, ihm Loblieder singt und ihm darin die Ehre gibt. Denken wir zurück an das Beispiel von Paulus und Silas. Im Kerker waren sie eingesperrt und im Block eingespannt. Und was taten sie? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Uns würde das vielleicht überhaupt nicht einfallen. Wie kann ich jetzt in so einer Situation, und das noch um Mitternacht, wo alle schlafen, jetzt noch anfangen, Gott zu loben? Das heißt, sie beteten und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten sie um Mitternacht. Vielleicht sind sie aufgewacht, haben schon geschlafen. Paulus und Silas, ihnen war es ein Anliegen, Gott in jeglicher Lage zu loben. Und sie wussten, bei ihm ist nichts ausweglos. Und sie hatten um Mitternacht den Herrn angebetet, sie hatten Gott gelobt und gedankt mit Gesang. Und was ist passiert? Bald darauf gab es ein Erdbeben. Die Erde erbebte und die Gefängnistüren haben sich geöffnet und die Gefangenen wurden frei. Gewaltig. Nun, wir können nicht immer gleich erwarten, dass äußerlich ein Erdbeben geschieht oder viele Dinge geschehen, doch wenn wir Gott anbeten und ihn in jeglicher Lage loben und preisen, das kann auch um Mitternacht sein oder nachts um drei, je nachdem, wenn du vielleicht mit Sorgen herumhängst, nicht schlafen kannst, fang mal an, Gott zu loben und ihn zu preisen und von dir wegzukommen, auf Gott hin ausgerichtet zu werden, dann wird sich auch deine und meine Lage verändern. Probier's mal aus. Von dem schwäbischen Schulmeister Kullen, der im 18. Jahrhundert gelebt hatte, anfangs 19. Jahrhundert, von dem wird heute noch, von dem gibt es heute noch christliche Schulen für Erziehungshilfe. Von ihm wird gesagt, dass er als Hausvater in vielen Situationen schwere Sorgen und Geldverlegenheiten hatte. Ihm sind die Sorgen wahrscheinlich manchmal direkt über den Kopf gestiegen. da viele seiner Zöglinge, die er eben in seinen Anstalten hatte und in seinen Schulen, ihren Unterhalt nicht bezahlen konnten. Und er kam in regelrechte Geldverlegenheiten, also in Sorgen und Geldnot. Und in solchen Fällen, heißt es, pflegte er, dem Geist der Sorge und Anfechtung mit einem Loblied zu begegnen. Und wenn dann diese Loblieder im Haus erklangen, wenn der Kullen gesungen hat, so wussten seine Hausgenossen schon, was los ist. Und sie sagten untereinander, hey, man hört den Kullen wieder durchs Haus singen. Vermutlich wird er wieder kein Geld haben. Doch Kullen selbst, der konnte Dank diesem Gotteslob von sich sagen, ich habe es sehr gut. Ich habe ein großes Haus und brauche schon zum Frühstück für mehr als einen Gulden Milch, das war damals viel Geld, weiß aber nicht, wo die Kühe alle stehen, die sie mir liefern sollen. Ich brauche täglich viele Laibe Brot und doch reicht das Korn, das mir selbst wächst, nur für ungefähr 8 Tage. Wo mögen nur die Äcker sein, wo all unser vieles Getreide steht? Und er sagt, ich bin gewiss, dass Gott das Werk und mich ebenso gut ohne Vermögen wie mit einem solchen durchbringen kann. Er hat einfach auf Gott vertraut, weil er auch Gottes Werk getan hat. Das hat er ja alles für Gott getan, diese Zöglinge aufzunehmen und sie eben in diesen Schulen zu unterrichten, zu erziehen. Ja, von solchen Männern des Glaubens können wir vieles lernen. Eben auch den Lobgesang in der Not. Natürlich heißt es nicht, dass wir nur Loblieder von uns schwallen lassen brauchen und dann wird schon alles geschehen, wird schon alles entstehen, was wir uns wünschen. So nicht. Doch man darf es erleben, dass Gott im Lobgesang eingreift und Veränderung schafft. Und deswegen haben wir auch gerade dieses Loblied gesungen. Haben wir heute einen Grund, Gott großartig zu loben und zu preisen? Haben wir einen besonderen Anlass? Ja, wir haben immer Anlass. Und wenn wir nur zu zweit hier drin sitzen, preise den Herrn und lobe ihn. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Heute ist ein ökumenisches Lied geworden, aber eigentlich gehört dieses Lied den Evangelikalen. Denn das war ein Vorreiter der Erweckungsbewegung, Joachim Neander, der es geschrieben hat. Schon im 16. oder 17. Jahrhundert. Und in der dritten Strophe dieses Lobliedes kann dieser Liederdichter bezeugen, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet. Wunderbar, wenn man das erkennt. Nun, so viel nachträglich zum lieblichen Singen in den Herzen oder zum Lobgesang. Mögen wir immer wieder neue Erfahrungen damit machen. Es muss umgesetzt werden, sonst machen wir keine Erfahrungen. Und so gehen wir jetzt weiter zum Vers 17 hier, aus dem das Thema der heutigen Predigt entspringt. Alles im Namen des Herrn Jesus tun. Das ist auch der erste Punkt. Heute haben wir nur 2 Punkte und der erste heißt, alles im Namen des Herrn Jesus tun. Und so sagt Paulus hier in Vers 17, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Also alles, was du tust, egal was in Worten geschieht, also im Reden und Sprechen oder in Werken, beziehungsweise was in Taten geschieht, das soll in dem Namen des Herrn Jesus geschehen. Es ist vielleicht für uns nicht ganz so leicht zu erkennen, was ist eigentlich hier direkt gemeint. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir hier mal auf den Vers 23 zuerst schauen. Wenn wir hier auf den Vers 23 sehen, diesen Vers verstehen wir sicherlich auf Anhieb leichter. Wie heißt es hier in Vers 23? Es heißt hier, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das verstehen wir auf Anhieb eigentlich besser. Das heißt es, was immer ich auch tue, das soll ich von Herzen für meinen Herrn tun. Und eben nicht zuerst für Menschen. Immer zuerst für den Herrn und dann für Menschen. Das zeigt uns die Schrift. Und vielleicht sind wir oftmals mehr auf Menschen hin orientiert. Ja, ich tue es für den Menschen, dass wir sagen, oh, das habe ich jetzt alles für diesen oder jenen Menschen getan. Vielleicht auch für den Ehepartner, vielleicht für jemand aus der Familie oder aus der Verwandtschaft. Oder für einen Bruder oder für eine Schwester in der Gemeinde hier. Oder für deine Nachbarn oder für den Chef oder für den Arbeitgeber, je nachdem. Übrigens, wenn wir hier diese Verse im Vorspann sehen, dann sehen wir, dass es hier auch um Familien geht und auch um Knechte in Vers 22 und um Herren, das heißt um Arbeitnehmer und um Arbeitgeber. Und fragt sich dann manch einer, was habe ich denn eigentlich von meinen Bemühungen, wenn ich mich so sehr um andere Menschen bemühe oder wenn ich mich um meinen Arbeitgeber bemühe, was bekomme ich von dem allen? Oder was bekomme ich von dem anderen dafür? Was tut der eigentlich für mich? Oder der Arbeitnehmer, der sagt vielleicht schon auch mal, was bekomme ich eigentlich von meinem Chef, außer jetzt dem regulären Lohn? Wo bleibt der Dank und die Anerkennung für meine Leistungen? Und manche, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, die sind oft geneigt zu sagen, so viel tue ich für meinen Chef und für meine Firma. Aber wisst ihr, wenn man sich mal über solche Aussagen ein klein wenig Gedanken macht und ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man solche Aussagen von sich gibt, so viel tue ich für meinen Chef oder für meine Firma, so muss man bekennen, dass solch eine Aussage nahezu ein Frevel ist vor unserem Herrn Jesus. Denn was sagt denn Gottes Wort? Gottes Wort sagt, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Also tust du so viel für deine Firma oder für irgendwelche Menschen oder tust du es für den Herrn? Denn der Herr Jesus ist unser Herr und er steht über allen Menschen. Er steht auch über allen Arbeitsplätzen. Er steht auch über allen Chefs und Arbeitgebern. Wenn wir irgendwelchen Menschen dienen oder bei Chefs und Firmen arbeiten, so soll das alles, was wir tun, von Herzen für den großen einen Herrn geschehen, für den Herrn aller Herren, und das ist der Herr Jesus. Und wenn du dann von Menschen enttäuscht wirst oder auch von Firmen und Chefs, das kann aber auch bei Familienangehörigen geschehen oder unter Glaubensgeschwistern oder bei irgendwelchen anderen Menschen, so kannst du vor deinem Herrn ein gutes Gewissen haben und sagen und auch beten, Herr Jesus, ich habe es für dich getan. Ich habe es nicht zuerst für dieses oder jenes Familienglied getan oder für meinen Ehepartner oder für irgendeinen Chef. Ich habe es für dich getan und nicht für Menschen. Und alles, was in dir getan ist, das ist wohlgetan. Denn es ist für dich eine Gabe und ein Wohlgeruch. Alles, was in dir getan ist, das hat bei dir ewigen Wert und darauf freue ich mich. Und das schafft dir Ehre. Doch nicht nur das, sondern der Herr Jesus, der wird dir auch in Ewigkeit den wahren Lohn dafür schenken. Wie bitte? Für einen Arbeitsplatz noch einen Lohn im Himmel? Du kriegst doch jetzt schon deinen Lohn ausbezahlt. Vers 24 sagt uns hier, Kolosser 3, Vers 24, da ihr wisset, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Christus. Der Herr wird dich auch für deinen Arbeitsplatz belohnen, wenn du dort für ihn wirkst und ihm zur Ehre arbeitest. Er wird uns das himmlische Erbe dafür geben. Er sagt auch in Offenbarung 22, Vers 12, wir haben hier nicht alles stehen, siehe, ich komme bald, aber dann heißt es, und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das ist dann Offenbarung 22, Vers 12. Und liebe Freunde und Geschwister, in diesem Aspekt bekommt unser tägliches Reden, auch unser tägliches Handeln und Tun einen ganz anderen Aspekt. Da erkennen wir auch, wie entscheidend es vor unserem Herrn ist, nichts vorzutäuschen, sondern wirklich alles für ihn von Herzen zu tun oder nicht. Und wie entscheidend es ist, ob er, der Herr Jesus, wirklich der Herr in unserem Alltag sein kann oder nicht. Natürlich, sonntagmorgens wird man das immer sagen, ja, wir kommen hier zum Herrn und wir beten ihn an. Aber wie sieht es draußen aus? Tag für Tag, Stunde um Stunde. Natürlich denken wir da auch an die lieben Frauen, die zu Hause im Haushalt tätig sind. Das ist vor Gott wohlgefällig. Stellt euch nicht dieser Weltlauf gleich und denkt, alle Frauen müssen zum Arbeiten gehen. Das ist Lug und Trug, das uns die Welt vormacht. Vor Gott ist es kostbar und wertvoll, wenn eine Frau zu Hause ist und für ihre Kinder sorgt oder für ihre Familie sorgt und den Haushalt macht und eine wahre Gehilfin für den Mann ist, wenn sie denn verheiratet ist. Das ist vor Gott nicht wertlos, wenn sich eine Mutter zu Hause für die Kinder abmüht. Die gehören nicht in die Krippe, sondern sie gehören zu der Mutter und auch zum Vater, wenn er dann daheim ist. Alles soll für den Herrn sein. Und er gibt zur Vergeltung das himmlische Erbe. Unter Umständen kann das so manchen von uns auch erschreckend sein. Wenn man zu sehr auf sich selbst oder auf Menschen konzentriert ist, oder wenn man meint, das Alltagsgeschehen oder der Arbeitsplatz habe nicht viel mit dem Herrn Jesus zu tun. Wir können uns da sehr darin täuschen, sehr, sehr täuschen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Doch kommen wir jetzt wieder von Vers 23 hier zurück auf den Vers 17. Dieser Vers, der lautet ja ganz ähnlich, doch es ist doch ein etwas anderer Inhalt. Und auf den Vers 17 möchten wir heute jetzt besonders eingehen. Hier heißt es, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Hier heißt es also zunächst nicht, dass wir alles von Herzen für den Herrn tun sollen, obwohl das natürlich genauso dran ist, wie es auch in Vers 23 steht, sondern hier heißt es zunächst, dass wir alles, was wir reden oder tun, in dem Namen des Herrn Jesus tun sollen. Das heißt also, wir sollen es in seinem Namen zur Ausführung bringen. Entscheidend ist hier, alles in dem Namen des Herrn Jesus zu tun. Was ist jetzt damit gemeint? Alles in seinem Namen zu tun. Heißt das, dass wir vor jedem Reden oder vor jedem Tun eine Formel sprechen sollen und sagen sollen, das tue ich jetzt im Namen des Herrn Jesus? Da werden wir ja gar nicht mehr fertig mit lauter Formel sprechen. Wohl eher nicht. Natürlich sprechen wir es auch schon mal aus, auch hier im Gottesdienst sage ich es gerne, dass wir diesen Gottesdienst im Namen Jesu beginnen oder auch in der Bibelstunde. Wir beginnen diese gemeinsame Zeit im Namen des Herrn Jesus und rechnen natürlich auch mit seinem Segen. Natürlich müssten wir das nicht grundlegend jedes Mal sagen, denn wir als Kinder Gottes, wenn wir uns hier in der Gemeinde versammeln, wir sind in seinem Namen versammelt. Das ist grundlegend so. Wir kommen ja wegen ihm zusammen. Doch wenn man sich im Namen Jesu versammelt, dann oder wenn man sich täglich auf diesen Namen bei allem Reden und Tun berufen soll, so steht natürlich auch mehr dahinter als nur eine Formel. Denn hinter dem Namen Jesu, da steht schließlich eine Person. Und das ist Jesus selbst. Wenn man von deinem Namen spricht, dann meint man auch deine Person. Das ist bei jedem von uns so, egal welchen Namen wir jetzt nennen würden. Hinter dem Namen Jesu, da steht eine Person und das ist Jesus selbst. Und wenn man sich in seinem Namen versammelt oder den Alltag in seinem Namen bewusst angeht und in seinem Namen lebt, so heißt das, dass man mit seinem Wirken rechnet, dass man mit der Person Jesu rechnet und dass man sich nach der Person Jesu, das heißt also nach seinem Willen, auch ausrichtet und sich auch seiner Herrschaft und seiner Autorität unterordnen möchte. Denn Jesus ist der Name, der über alle Namen steht. Und wenn wir etwas in diesem Namen tun, so muss uns auch bewusst sein, was dieser Name bedeutet. Und dass der Herr Jesus der Herr und das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr wisst aus dem Missionsbefehl, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt keinen größeren Machthaber, es gibt keinen größeren Befehlshaber. Auch hier in Kolosser 2, Vers 10 haben wir es gesehen, dass wir alles völlig in ihm haben, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das muss uns bewusst sein, wenn wir Dinge in dem Namen Jesu angehen. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt. Machen wir uns kurz ein paar Gedanken. Was geschieht denn alles in diesem Namen? Wir sehen vieles aus der Schrift. Hier nur ein paar wenige Beispiele. Der Herr Jesus selbst sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt also, wo sie einmütig unter seinem Namen zusammenkommen, da ist der Herr am Wirken. Matthäus 18, Vers 20. Oder denken wir an das Gebet. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Johannes 14, Vers 14. Es muss in seinem Namen geschehen. Oder denken wir, was in diesem Namen durch die Apostel alles geschehen ist. In diesem Namen wurden Kranke geheilt, in diesem Namen wurden Tote auferweckt, in diesem Namen wurden Dämonen ausgetrieben und vieles mehr. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 6, da sprach Petrus zu diesem Gelähmten an der Tempelpforte, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Der Gelähmte ist aufgestanden und ist davon gegangen. Bedenke, vor diesem Namen macht keine Macht Halt. Da, vor diesem Namen zittert sogar selbst der Teufel und seine Dämonen. Und sie müssen letztendlich diesem Namen weichen. Eines Tages müssen sie die ganze Welt räumen für den Herrn Jesus. Das wird etwas Großes. Und sie werden eingekerkert. Aber auch in Stellen wie zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 18 lesen wir von einer Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und auch Paulus an der Missionsarbeit verhindert hatte. Paulus aber, den das bemühte, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zur selben Stunde. In diesem Namen müssen auch die bösen Geister weichen. Oder denken wir daran, dass das Evangelium immer in dem Namen Jesu verkündigt wurde. Es wurde bei der Verkündigung auch immer von diesem Namen gesprochen. Wehe uns, wenn wir nicht von diesem Namen sprechen. Auch wurde in dem Namen Jesu immer verkündigt und gelehrt in dieser Autorität dieses Namens. Und es wurde auch in diesem Namen getauft und vieles mehr. Und wir wissen auch schließlich aus Philipper 2, Vers 9 bis 11, dass sich in diesem Namen eines Tages alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 9 bis 11, vielleicht können wir es kurz aufschlagen. 2, Vers 9 bis 11. Da heißt es, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Oh, das wird etwas werden. Alle Zungen, die jetzt nichts von Jesus wissen wollen, die Jesus jetzt beiseite stellen, die über Jesus und über Gott lästern und die ihn auch nicht als den Herrn anerkennen wollen, alle werden sie eines Tages vor ihm stehen, vor dem großen weißen Thron. Und sie werden vor ihm niederfallen in ihren Niedrigkeitsleibern, weil sie ja nicht erlöst sind. Sie werden keine Herrlichkeitsleiber haben. Es wird furchtbar sein, diese Niedrigkeitsleiber, mit denen sie auferstehen werden. Und dann müssen sie bekennen, ja, Jesus ist der Herr. Ihn haben wir ständig abgelehnt. Ihn haben wir nicht erkannt. Von ihm wollten wir nichts wissen. Ihm sind wir davon gelaufen. Und sie müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei. Und das zur Ehre Gottes des Vaters. Alles muss zur Ehre des Vaters dienen. Damit wollen wir es mit den Beispielen zunächst mal genug sein lassen. Also bedenke, wenn du es mit dem Namen Jesus zu tun hast, dann hast du es mit Jesus selbst zu tun. Aber auch mit seinem Sieg, mit seiner ganzen Macht, mit seiner Autorität und mit seiner Herrlichkeit. Heiligkeit gehört auch dazu. Und wenn wir jetzt alles, was immer wir in Wort oder Werk tun, im Namen dieses Herrn, im Namen des Herrn Jesus tun sollen, wie der Apostel Paulus hier sagt, Kolosser 3, Vers 17, müssen wir wieder vorblättern oder zurückblättern vielmehr. Was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. So sollten wir uns heute, vielleicht gerade ab dieser Predigt, diesen Satz tief einprägen. Nicht einfach zum einen Ohr rein und zum anderen raus und dann ja, nette Predigt, sondern wir sollten uns solche Sätze tief einprägen und solche Sätze mit ins Alltagsleben hineinnehmen. Denn dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass alles, was wir tun, das soll im Willen und unter der Herrschaft Jesu geschehen. Für manchen mag das ein sehr eng geschnürtes Paket sein. Mir geht es manchmal auch so. Ist ja gar kein Freiraum mehr. Ja, was kann man denn überhaupt noch tun, ohne irgendwie den Herrn zu fragen oder in seinem Namen zu tun? Letztendlich soll nichts ohne ihn geschehen. Da gibt es bestimmt noch manche Löcher bei uns. Sehe ich auch bei mir. Aber wenn wir solch einen Satz, solch eine Aussage beherzigen, so kann dieser Satz auch für unseren Alltag wirklich ein Schlüssel sein. nämlich ein Schlüssel für viele Entscheidungen, die wir treffen im Alltagsleben, die wir eben tun oder dann eben auch nicht tun, je nachdem. Und die Frage, die wir uns hierbei immer wieder stellen müssen, die lautet: Kann ich das, was ich sage, im Namen Jesu sagen? Oder kann ich das, was ich tue, tatsächlich in dem Namen des Herrn Jesus tun? Steht er dahinter? Ist es in seinem Willen untergeordnet? Bereitet es diesem Namen bzw. diesem Herrn Ehre? Kann ich darin erwarten, dass sein Segen darauf ruht? Ja, wir denken uns vielleicht manches Mal ein paar Dinge aus und sagen dann: Herr, segne es bitte. Aber das kann auch überhaupt nicht in seinem Willen sein. Müsst ihr euch mal überlegen, kann der Herr das überhaupt segnen? Ist das in seinem Willen? Er legt nämlich nicht einfach überall seinen Segen drauf. Und dann noch eine weitere Frage: Möchte ich bei diesem Reden, was ich gerade von mir weitergebe, oder bei diesem Tun, was ich gerade tue, erfunden werden, wenn er jetzt kommt? Das ist auch ein wichtiges Prüfkriterium. Dem, was ich jetzt gerade sage, im Gottesdienst ist wahrscheinlich kein Problem, aber draußen, mit dem, was ich jetzt gerade sage, kann der Herr mich da so erfinden, wenn er jetzt kommt? Möchte ich von ihm so erfunden werden? Oder bei dem, was ich tue? Oh, wir würden manchmal sehr beschämt dastehen. Wenn wir die Dinge, die wir sagen oder tun, so prüfen, dann wird unser Verhalten und unser Tun immer mehr auf ihn ausgerichtet sein. Und es wird auch dem Herrn gefallen. Und wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen, werden wir die verkehrten Dinge um des Namens Jesu willen ablegen bzw. lassen. Ja, auch Textausleger wie William MacDonald können es bezeugen, dass es wirklich ein ganz kostbares Geheimnis ist, wenn es ein Kind Gottes erkennt und lernt, was es heißt, alles in dem Namen des Herrn Jesus zu tun. Ein kostbares Geheimnis. Auch ich persönlich bin damit noch lange nicht fertig. Doch hoffentlich erkennen und lernen wir es immer mehr, was dies für uns bedeutet und was sich für ein wunderbares Leben im Herrn dahinter verbirgt, alles in diesem Namen zu tun. Und manches muss natürlich hier grundlegend auf den Prüfstein. War das richtig, was ich bisher getan habe? War dieses oder jenes vor dem Herrn wohlgefällig? Konnte ich das so in seinem Namen tun? War es im Willen und unter der Herrschaft Jesu? Oder war das so, wie ich es eben dachte? Also Kolosser 3, Vers 70 kann eine ganz gute Lebensregel sein. Andererseits ist dieses Wort auch sehr, sehr tiefgründig und herzerforschend. Man muss schon mal mehr darüber nachdenken. Nicht einfach manche Dinge sagen oder tun, sondern immer wieder besonnen sein und nachdenken. Gefällt es jetzt dem Herrn, was ich tue? Kann ich das im Namen Jesu tun? Frage: Kannst du dir solch ein Leben vorstellen, worin alles gesagt oder getan wird und alles so in dem Namen Jesu geschieht? Wie viele Fragen, die uns im alltäglichen Leben begegnen und verunsichern, könnten wir einfach diesem einfachen Test unterziehen? Kann ich dieses oder jenes in dem Namen des Herrn Jesus sagen oder tun? Ich wünsche es uns allen, dass wir uns je länger, je mehr tiefgründiger hinterfragen und dass es uns mehr und mehr gelingt, wirklich mit Gewissheit alles in diesem Namen zu tun. Wobei wir auch sehen müssen, dass es einerseits auch viel an Erkenntnis aus dem Wort Gottes bedarf. Wenn ich natürlich nicht weiß, was im Wort geschrieben steht, dann weiß ich ja gar nicht so genau, wie ist das Wesen Gottes und was will Gott jetzt. Natürlich wird hoffentlich unsere Erkenntnis auch weiter wachsen. Und dann hat es natürlich auch mit unserem Glauben zu tun, dass ich auch mit Glauben dahinter stehe, dass das, was ich jetzt tue, das kann auch mal angefochten sein und es steht aber so im Wort und ich glaube es jetzt und ich tue es im Namen Jesu. Und natürlich ist auch vieles von unseren persönlichen Lebensumständen abhängig. Nicht jeder von uns steht in den gleichen Lebensumständen. Und Gott weiß, wo jeder reingestellt ist und was in seinem Namen zu tun ist oder nicht. Doch letztendlich muss auch jeder von uns als Kind Gottes das auch, was er tut, letztendlich vor dem Herrn verantworten. Denn es ist auch bei uns so als Kinder Gottes. Wir müssen eines Tages auch vor dem Herrn Herrn Jesus Rechenschaft ablegen. Wir werden nicht gerichtet wie die Ungläubigen, aber der Herr wird unser Leben beurteilen. Und es wird alles vor diesem unbestechlichen Richter geprüft. 2. Korinther 5, Vers 10 sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und natürlich Gutes können wir nur im Herrn tun. Und wenn wir hier in Kolosser 3, Vers 25 reinschauen, dann wird uns hier auch eine Warnung ausgesprochen. In Vers 24 heißt es, so dienet nun dem Herrn Christus. Und dann heißt es in Vers 25, denn wer Unrecht tut, der wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Tja, mag manch einer denken, ja, ich stehe da vielleicht besser da wie andere oder so. Oder ich tue ja viel für den Herrn. Aber der Herr ist unbestechlich. Was natürlich unter sein Blut gebracht ist, das ist vergeben. Aber sonst gilt kein Ansehen der Person. Denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Wir können den Herrn mit nichts bestechen. Es kann mit nichts ausgeglichen werden, außer dass wir verkehrte Dinge, die wir getan haben, unter sein Blut bringen. Und was wird das Prüfkriterium für alle unsere Werke sein, wenn wir eines Tages vor diesem Richterstuhl stehen, vor seinem Preisgericht? Das Prüfkriterium wird sein, ob wir das, was wir getan haben, in seinem Namen getan haben. Das heißt, in seinem Willen und unter seiner Herrschaft. So viel zum ersten Punkt. Alles im Namen des Herrn Jesus tun. Zweitens kommt der zweite Teil hier von Vers 17. Saget Gott dem Vater Dank durch ihn. Was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Also zweitens, saget Gott dem Vater Dank durch ihn. Ja, ich weiß nicht, ob es uns schon eine leidige Sache ist. Immer und immer wieder wird uns in Gottes Wort aufgezeigt, wie wichtig es ist, für alles dankbar zu sein, dem himmlischen Vater dankbar zu sein. Bei uns ist es oft auch so wie bei kleinen Kindern. Wenn kleine Kinder etwas bekommen, dann muss man sie auch oft fragen. Hallo, hast du auch schon Danke gesagt? Oder wie sagt man? Ja, Danke sagt man. Und auch, denke ich, uns muss man auch immer wieder dran erinnern. Auch wir sollen nicht nur in besonderen Tagen Gott gegenüber dankbar sein, sondern Dankbarkeit gegenüber Gott und auch gegenüber Menschen sollte bei uns tief verwurzelt sein. Es sollte zu unserem Alltag gehören. Ja, zu unserem Charakter. Auch zu uns muss man oft sagen, sei dankbar oder sei dankbar, dass es eben so ist, wie es ist. Stell dir vor, es könnte auch anders sein. Sei einfach dankbar. Ja, wie oft muss man das manchmal auch zu Gläubigen sagen? Erst in Vers 15 hier hat es Paulus auch erwähnt. Kolosser 3, Vers 15. Man wundert sich, warum er das so einfach da reinschreibt. Seid auch dankbar. Also ist so ein richtiger Satz zwischendrin. Seid auch dankbar, also vergisst es nicht. Seid auch dankbar. Ja, scheinbar muss man uns da wirklich immer wieder dran erinnern. Seid auch dankbar. Auch in Kapitel 1, Vers 12 begegnet uns dieser Aufruf, dass wir mit Freuden dem Vater dankbar sein sollen. Es soll uns keine Last sein. Es soll uns nichts Schwermütiges sein, sondern mit Freuden dem Vater dankbar sein. Und die Frage ist, wann kann ich denn Gott gegenüber wirklich dankbar sein? Wann kann ich das sein? Letztendlich können wir Gott gegenüber nur dankbar sein, wenn wir auch eng mit ihm leben. Wenn du eng mit ihm lebst. Und wenn wir uns beständig darüber bewusst sind, dass alles von ihm abhängig ist und nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich ist. Und mit Freuden dankbar sein, das kann man, wenn man sich darüber bewusst ist, von was uns der Herr Jesus erlöst hat. Sind wir uns überhaupt immer wieder darüber bewusst, von was er uns wirklich erlöst hat? Von einer Ewigkeit des Verderbens. Dass er, der Herr Jesus, dich und mich aus dem ewigen Verderben erlöst hat. Dass er die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Und dass er sein Blut für dich und für mich vergossen hat und unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen hat. Er ist gestorben, er wurde begraben und er ist auferstanden. Und wir dürfen jetzt mit diesem wunderbaren Herrn, der in den Himmel aufgefahren ist, leben, weil er uns aus Gnaden durch sein Blut erlöst hat. Allein das müsste uns jeden Tag mit Dankbarkeit auf die Knie treiben. Wenn wir darüber nachdenken, was die Ewigkeit bedeutet, wie kurz unser diesseitiges Leben ist. Und dann geht's in die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewig, 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 es wird nie wieder aufhören. Und bei den anderen, die Jesus nicht kennen, die werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in den Flammen der Hölle sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, es wird nie wieder aufhören. Wir dürfen auf der anderen Seite sein, wir sind erlöst von den Qualen in der Hölle. Wir werden nicht mehr in den Feuersee geworfen. Wir sollten wirklich mit unendlichem Dank erfüllt sein, was hier der Herr für uns getan hat. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir spätestens, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind, es bereuen werden, dass wir ihm nicht mehr gedankt haben. Dass wir ihm nicht mehr gedankt haben. Dass wir so viel Zeit auch mit anderen Dingen verplempert haben und nicht ins Gebet gegangen sind. Denn wir werden einfach in Gottes Herrlichkeit davon überwältigt sein. Von dem, was wir da erleben, von dem, was wir da sehen, von dem, was der Herr für uns getan hat und was er ist. Und wir haben es heute für so selbstverständlich hingenommen. Ja, wir sind jetzt halt erlöst und wir gehören zu den Kindern Gottes und jetzt müssen wir hier noch in der Welt irgendwie klarkommen. Aber was das wirklich bedeutet, das können wir wahrscheinlich nie völlig begreifen, aber es ist gut, darüber nachzudenken. Und nicht umsonst sagt Hebräer 12, Vers 28, darum, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen. Wir empfangen ein unbewegliches Reich. Lasset uns Dank beweisen, durch welchen wir Gott wohlgefällig dienen wollen mit Scheu und Furcht. Es ist schon alles bereit. Die Herrlichkeit wartet. Wir sind reich beschenkt. Wir werden das unbewegliche Reich empfangen. Lasset uns Dank beweisen. Dankbarkeit einerseits im Gebet und auf den Knien, andererseits aber auch in einem wohlgefälligen Dienen. Auch das beweist Dank. Lasset uns durch Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Beweise deinem Herrn heute schon Dank, im Gebet, aber auch im Leben. Denn seine Herrlichkeit wird kommen und du bist ein Teilhaber dieses ewigen und unvergänglichen Reiches. Das ist so groß. Du bist jetzt schon so reich beschenkt. Und jetzt ist die Frage, durch wen sollen wir denn dem Vater dankbar sein? Die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Denn wir sind ja immer noch hier in dem Vers 17, wo es heißt, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Wir sollen also dem himmlischen Vater auch in diesem Namen, nämlich in dem Namen des Herrn Jesus, dankbar sein. Noch deutlicher sehen wir es in Epheser. Epheser Kapitel 5, Vers 20. Ja, das können wir mal kurz aufschlagen. Epheser 5, Vers 20. Epheser und Kolosser haben eh viele Parallelen. Epheser 5, Vers 20 sagt, und saget allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier kommt es noch deutlicher zum Ausdruck. Sage Dank für alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Alles Reden und Tun soll in diesem Namen geschehen. Und so auch unsere Dankbarkeit gegenüber dem Vater. In diesem Namen, in dem Namen des Herrn Jesus. Das bezieht sich natürlich auch auf das Bitten. Auch die Bitten sollen in diesem Namen geschehen. Ich habe schon vorher in den Beispielen was gesagt, im vorherigen Punkt. Aber wir haben da noch viele andere Sätze oder Worte, die uns der Herr Jesus weitergegeben hat. In Johannes 14, Vers 13 sagt er, und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Das heißt, den Vater bitten in seinem Namen. Und wir sollen in diesem Namen für alles dankbar sein, aber natürlich auch in diesem Namen bitten. Und vielleicht sollten wir uns viel mehr auf solche Worte stützen. Das ist nämlich auch eine Verheißung, was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun. Merken wir uns, sein Name bürgt für seine Person, sein Name bürgt für sein Handeln. Rufe den Vater in diesem Namen an und danke dem Vater in diesem Namen. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, Wir tun etwas in dem Namen von Waldemar. Da grüße ich euch alle oder sonst etwas, wenn uns der Waldemar einen Auftrag gegeben hat. Oder wir tun etwas in dem Namen von Ingrid oder von Ida oder von sonst jemand. So ist es für uns eigentlich ziemlich logisch, dass wir dies im Einverständnis und im Willen dieses Bruders oder dieser Schwester sehen. Ja, wenn Waldemar irgendwas sagt, dann ist es auch in seinem Willen. Oder wenn Ingrid oder Ida was sagt, dann ist es in ihrem Willen. Und dann bringen wir das jetzt so zur Ausführung. Wenn wir jetzt doch etwas tun, was überhaupt nicht mit dieser Person, mit diesem Bruder oder dieser Schwester passt, übereinstimmt, so würden andere zu uns sagen, das kann doch gar nicht sein, dass das von dem kommt, oder? Das passt doch gar nicht zu ihm, oder? So kennen wir den doch gar nicht. Und ganz ähnlich verhält es sich, wenn wir etwas im Namen Jesu tun. Oder wenn wir auch in diesem Namen bitten oder danken. All das, was in ihm wohlgefällig ist und was zu ihm gehört, was in seiner Person liegt. Und so möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Wenn vielleicht auch heute nicht viel alles von der Predigt hängen geblieben ist, ich hoffe, ihr vergesst nicht alles, so vergesst bitte eines nicht. Alles, was du sagst oder tust, tu es im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, tu es in seinem Willen und letztendlich auch unter seiner Herrschaft und Autorität. Und vergiss nicht, dankbar zu sein. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Amen.